Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse begründete ihre Wahl unter anderem damit, dass dieses Buch eines der allerschwierigsten Bücher zum Übersetzen sei. Mit diesem Buch ist der Roman Oreo von Fran Ross gemeint. Für dessen Übersetzung hat Pieke Biermann in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, der im Deutschlandfunk Kultur verliehen wurde. Die Buchmesse war ja wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Pieke Biermann ist Journalistin und Autorin, unter anderem von Kriminalromanen. Dreimal wurde sie bereits mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Und sie übersetzt aus dem Italienischen und aus dem Englischen. Was nun die Übersetzung von Oreo angeht, Pieke Biermann, war das tatsächlich eines der schwierigsten Bücher, das Sie übersetzt haben?
Ich glaube, das war das Schwierigste. Aber es war gleichzeitig auch das Tollste, das Spannendste. Ich habe dieses Buch in die Finger gekriegt, habe 3-4 Seiten gelesen, durchgeblättert und gedacht, das ist saukomisch, das ist sauklug und das ist sauschwer zu übersetzen. Aber das reizt mich.
Wie haben Sie es in die Finger bekommen?
Das war eine Rezension ich lese immer den Guardian, eine Rezension von Marlon James, mal Booker-Preisträger gewesen. Jamaikanischer Autor, eine Lobeshymne auf dieses Buch, und zwar des Inhalts, also es kamen so Stichworte wie Schelmenroman, glaube ich, vor und solche Sachen, dass ich gedacht habe, wieso kenne ich das nicht? Das ist ja wunderbar, sofort besorgen. Dann habe ich mir das besorgt, ging auch ziemlich schnell, und dann passierte eben jenes Erlebnis und dann habe ich versucht, irgendwie durchzukriegen, dass dieses Buch bitte auf Deutsch für den deutschen Markt gekauft wird und ich das bitte übersetzen darf, und es hat geklappt.
Kannten Sie die Autorin Fran Ross?
Überhaupt nicht, das war ja das Problem. Ich habe 1987 oder irgendwann mal ein 1,5-Stunden-Feature über die Tatsache gemacht, dass die afroamerikanische Literatur mit Frauen begann, nicht mit Männern. Es ist von Frauen erfunden worden. Und habe alles Mögliche, also ich habe recherchiert, geforscht, was es gab, und habe alle möglichen Autorinnen, auch die gar nicht übersetzt sind auf Deutsch, da gehabt und zitieren können. Fran Ross ist mir nie begegnet. Und sie hätte mir begegnen müssen, weil das Buch von ihr ist von 1974.
Das ist ja auch schon eine Weile her, dass das Buch erschienen ist. Also eine schwarze Autorin und eine jüdische Autorin. Und vielleicht kommen wir da schon mal gleich zu den größten Herausforderungen dieses Buches. Es steht ja vorweg, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch. Aber ich finde, das ist nicht genug. Es geht um das afroamerikanische Englisch, es geht um Jiddisch. Was war für Sie die größte Herausforderung an dieser Übersetzung?
Ja, man hätte eigentlich schreiben müssen, übersetzt aus den amerikanischen Englischs, weil es sind wirklich mehrere, es sind ganz verschiedene Sprachen. Das Jiddische war noch insofern am einfachsten, weil die jiddischen Wörter im Original sind alle kursiv gesetzt. Das heißt, die hat sie auch mit Absicht als Fremdkörper aber eingebaut.
Die konnten Sie auch so übernehmen?
Die konnte man fast übernehmen, nicht wirklich immer, weil das Jiddische, was die Amerikaner entwickelt haben in der Zeit, ist ein bisschen anders als die europäischen Jiddischs. Das sind ja auch verschiedene.
Also Jiddisch ist nicht gleich Jiddisch?
Nicht unbedingt gleich Jiddisch. Also manche Wörter gibt es gar nicht in den deutschen Jiddischs, die ich kenne. Und so. Und das war eine lustige Forscherei mit allen möglichen Freundinnen und Freunden und Jiddisch-Kennern und New York-Kennern, weil auch New Yorker Jiddisch ist nochmal wieder was Besonderes. Und das macht aber unglaublich Spaß natürlich. Dann war natürlich schwierig, weniger das Südstaaten-Schwarz-Idiom, was die Großmutter von Oreo, Christine, spricht, Louise. Das ist insofern leicht gewesen, weil das ist ja schon mit ironischer Distanz von Fran Ross selber beschrieben worden, wie sie spricht und wie man das eigentlich überhaupt nicht abbilden kann. Und dann schreibt sie auch dazu, das meiste haben wir dann in so einem normalen Englisch, was Louise aber gar nicht spricht. Das war schon mal schön. Also da hat man Spielraum, ne? Und dann kann man auch was erfinden und muss halt sehen, dass es rhythmisch ist und musikalisch genug ist und so. Das war so eine Geschichte. Dann gibt es auch noch verschiedene andere Black Idioms. Also der Zuhälter in New York zum Beispiel, der redet natürlich anders als Louise in Philadelphia plus Südstaat. Und so weiter. Richtig schwierig waren zum Teil die aktuellen Pop-Bit-Anspielungen. Also was persifliert, parodiert, ironisiert sie da gerade, das muss man erstmal rauskriegen.
Ging ja auch um die 50er und 60er Jahre im Grunde.
Ja, und es geht natürlich um das Thema Rassismus. Es geht natürlich um das Thema gegenseitige rassistische Unterstellungen und Klischees, schwarz und jüdisch. Also alle beide in beide Richtungen. Dazu gibt es alles Mögliche an Umwelt, also an Zitablem, an Musik, an Texten, an weiß der Kuckuck was. Dann ist natürlich jede Menge Bildungszeugs drin, also angefangen von der Theseus-Sage, auf der das Ganze strukturell ja basiert. Ne? Also kommen wir vielleicht gleich noch zu. Christine verfolgt eigentlich den Weg von Theseus auf der Suche nach ihrem Vater, aber natürlich im Amerika, in den USA der 70er Jahre. Bildungsgut aller Art. Fran Ross karikiert und persifliert Akademikerjargon. Den muss man aber auch erstmal erkennen.
Das wollte ich Sie fragen. Ist das immer möglich, das zu erkennen?
Ich fürchte, ich habe etliches nicht erkannt. Und dann, also immer da, wo ich das Gefühl hatte, also hier geht was nicht auf, dann muss ich weiter bohren. Und dann habe ich auch gebohrt. Ich habe auch das alles gefunden, was mir fraglich war.
Also aber gebohrt heißt, Sie mussten da recherchieren, nachfragen. Ja, ja. Wen haben Sie da gefragt?
Freunde, amerikanische Freunde, jüdisch-amerikanische Freunde, die zum Teil in Deutschland leben, zum Teil nicht. Zum Teil in Israel leben auch, also bei den Jiddischismen. Und das Internet ist nicht ganz dumm. Für solche Sachen. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfindung, muss man sagen. Weil es gibt wunderbare Wörterbücher, also für Jiddisch zum Beispiel, aber es gibt auch, wenn man einfach einzelne Slangwörter oder Idiomwörter eingibt, es gibt jede Menge Online-Wörterbücher, die das finden könnten. Und ich habe, glaube ich, 90% damit lösen können.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Verlag. Der hat dann, dem haben Sie es vorgeschlagen, und der hat dann, also es war DTV in dem Fall, der hat dann gleich zugestimmt und gesagt, machen Sie es.
Also es ist so gegangen, ich habe diese wunderbare Lieblingslektorin Hella Rehse, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, sofort angerufen, beziehungsweise habe ihr, glaube ich, eine Mail geschickt und habe gesagt, Hella, ich habe hier ein Buch gefunden, das haut mich um, guck dir das doch mal an, könnte das was für die Klassiker oder was auch immer Reihe sein. Hella Rehse war auch sofort genauso hingerissen wie ich und hat dann halt das versucht zu beschaffen, was ein bisschen kompliziert war, weil die Agenturen interessierten sich nicht rasend dafür. Es ist eigentlich immer noch eine Geschichte von untergegurgeltes Buch, obwohl es jetzt ein bisschen in Amerika auch ein bisschen besser läuft, und also in der englischsprachigen Welt.
1974 ist es zuerst erschienen,
ja,
und dann praktisch untergegangen.
Ja, total. Also Fran Ross hat es mit ihrer Freundin zusammen, die Malerin und Grafikerin, war in einem kleinen Selbstverlag im Prinzip rausgebracht. Es hat, glaube ich, eine oder anderthalb Rezensionen irgendwo gekriegt, aber auch eher in Ebonic-Kreisen, also schwarze, liberale Kultur, ich weiß es gar nicht mehr genau. Überhaupt nichts aus der jüdischen Welt, wurde total ignoriert, und aber auch in der Black American-Welt total ignoriert. Naja, und das hohe Feuilleton hat sich nun schon gar nicht dafür interessiert. Es ist weg gewesen.
Ist ja auch gar nicht so einfach zu beschreiben, was das Buch alles ist. Wir kommen gleich zum Inhalt, aber es ist ja auch sehr witzig und voller Einfälle. Und vor allen Dingen, es gibt da ganz viele verschiedene Sachen drin, also zum Beispiel Rechenformeln.
Ja.
Eine Speisekarte, Briefe, eine Tabelle, ein Quiz, ein halbes Hakenkreuz, die Skizze eines halben Hakenkreuzes. Das ist alles, finde ich, ziemlich postmodern.
Ja.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Also überrascht hat mich auf jeder Seite mindestens ein Witz oder ein, wenn ich was kapiert hatte, an Anspielung oder Parodie oder so. Satire, es ist auch scharfe Satire, habe ich mich einfach gefreut. Ich war eigentlich nicht wirklich überrascht. Also es gibt ja dieses, Mensch, so eine schwarze Stimme gab es schon mal. Ehrlich gesagt, mich hat das nicht überrascht. Ich habe gehofft, dass sowas endlich mal kommt. Und ich war todsicher, dass es das geben wird. Natürlich. Oder geben muss, schon gegeben hat. Und auch dieses Postmoderne oder Dekonstruktivistische auch, hat man immer gesagt, damit spielt sie natürlich auch. Das hat sie garantiert gekannt, weil sie war in ihrer New Yorker Zeit dann, also in den 70er Jahren bis 85 ist sie gestorben, schon auch Teil dieser New Yorker Bohème, dieser auch durchaus gemischten Weiß und Schwarz, Weiß-Jüdisch und Schwarz. Und da wurden die Franzosen, die berühmten Vorreiter, natürlich auch irgendwie durchgehechelt. Das hat sie garantiert mitgekriegt.
Also witzig finde ich zum Beispiel auch zu Beginn die Bemerkung übers Wetter. Sie schreibt, ich lasse es im Sommer spielen, das ist praktisch, weil damit muss ich keine Zeit verplempern,
ja,
um zu beschreiben, wie sich Leute Mäntel an- und ausziehen.
Ja.
Nur als Beispiel. Fangen wir doch mal mit Oreo an, mit der Heldin. Sie heißt eigentlich Christine, hat eine schwarze Mutter, Helen, und einen jüdischen Vater, Samuel. Und die lernen sich kennen. Und die Eltern von Helen und Samuel sind nun überhaupt nicht glücklich über die Verbindung. So beginnt das Buch. Die Mutter von Samuel stirbt an einem Herzinfarkt, als sie erfährt, dass ihr Sohn ein schwarzes Mädchen heiraten will. Und Helens Vater erstarrt. Und da haben wir es da zu einem halben Hakenkreuz, die Skizze, die ich schon erwähnt habe.
Er sitzt auf so einem rechteckigen Stuhl und bleibt da einfach so sitzen als halbes Hakenkreuz.
Wie lange? Viele Jahre, ne?
Ja.
Dann wird Oreo geboren. Und wie kommt es denn zu diesem Spitznamen?
Ja, das ist auch wieder so eine schöne Geschichte. Oma Louise, bei der Oreo wohnt, weil die Eltern sind dann bald getrennt. Samuel bleibt in New York und Helen kehrt zurück zu ihrer Familie nach Philadelphia und ist aber eigentlich nie da. Sie ist Musikerin, sie ist auch wahrscheinlich Comedian, also sie kann gut imitieren, Leute imitieren. Sie tingelt. Also Christine wächst auf bei der Großmutter mit ihrem kleinen Bruder zusammen, der auch noch geboren wird.
Und das ist die Großmutter mit dem Südstaaten.
Das ist die Großmutter Louise, die absolute Weltköchin, die kann jede Küche und breimäulig ist sie eben auch, dem Südstaaten und so weiter. Sie spielt außerdem Lotto, diese Louise, und zwar recht erfolgreich, weil sie immer irgendwie träumt von Zahlen oder schnappt Zahlen auf die setzt sie dann irgendwie und es gibt einen Traum von ihr, da geht sie irgendwie mit der kleinen Christine spazieren und es pfeift jemand oder es sagt ihr jemand Oriole. Und ein Oriole ist ein Vogel, nämlich ein Pirol. So, jetzt ist der aber von diesem Keks weit weg. Der Keks Oreo ist ja...
Eine Prinzenrolle, ne?
Ja, das ist die umgekehrte Prinzenrolle.
Also innen weiß und außen schwarz.
So ist es. Und gleichzeitig ist es eben auch ein Schmähbegriff. Vor allen Dingen von Schwarzen für andere Schwarze, die sie für ein bisschen zu weiß angepasst halten. Also außen schwarz und innen weiß. Das ist im Grunde die moderne Form von Onkel Tom, nur noch ein bisschen schärfer. So, das war also die Geschichte. Das heißt, Oma hört das wieder alles oder nuschelt es falsch weg. Und dann bleibt es bei irgendjemandem als Oreo hängen. Und das findet Oma ganz toll, weil sie liebt ja Essen. Und Oreo hat sie immer gerne gegessen. Also so vertrackt hängt das zusammen.
Das passt ja auch. Ich meine, Oreo ist ja eine, zwar nicht eine Schwarze, die sich anpasst, ganz und gar nicht, aber sie ist zumindest jemand, die eine doppelte Außenseiterin
ja.
mit einer schwarzen Mutter und ja. dem jüdischen Vater ist sie eine Außenseiterin ja. in zweierlei Hinsicht.
Und dann noch Frau.
Und dann noch Frau. Ja. Vielleicht zur Geschichte. Der Vater hat sich früh aus dem Staub gemacht, der jüdische Vater, und hat aber Oreo ein paar Hinweise hinterlassen, die ihr helfen sollen, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Und mit 16 macht sie sich auf den Weg von Philadelphia nach New York mit einem Rucksack voller Essen, das ihr die Großmutter, die begnadete Köchin, mitgegeben hat. Und sie macht sich auf die Suche nach dem Vater. Und Sie haben es vorhin erwähnt, Pieke Biermann, die ist orientiert an dem antiken Theseus-Mythos. Theseus war ein halbgöttlicher antiker Held und ich habe mich dann gleich erinnert an die Geschichte von dem Minotaurus. Also das war eins seiner Abenteuer. In einem Labyrinth auf Kreta hauste eben dieser Minotaurus und der wollte alljährlich einen Tribut von 7 Jungfrauen und 7 Jünglingen aus Athen haben und wollte die dann verzehren. Und Theseus, dieser Held, sollte dem Ganzen ein Ende setzen. Er kommt also nach Kreta. Und dort trifft er auf Ariadne, die Tochter des Königs, die verliebt sich in ihn und gibt ihm ein Schwert, um Minotaurus zu töten. Und auch noch einen Wollfaden, damit er wieder rausfindet aus dem Labyrinth. Was könnte nun Fran Ross daran fasziniert haben, Theseus mit der 16-jährigen Oreo zu besetzen, einer schwarzen jüdischen Frau?
Das wüsste ich auch gern. Ich glaube, es ist einfach das Maximum an Chuzpe, was man haben kann. Um so richtig High-Class, alteuropäische Hochkultur instand zu besetzen, würde ich wirklich sagen. Ich habe einfach die Chuzpe als Fran Ross, ich nehme mir das und gucke mal, was ich heute aus meiner Position mit meinen Talenten, mit meinem schrägen Blick und mit meiner Sprachkunst daraus machen kann.
Steht sie da in irgendeiner Tradition?
Also diese Art von Chuzpe, Sachen einfach zu nehmen und für sich zu drehen. Gern ein bisschen halluzinatorisch die Schraube ein bisschen weiter zu drehen, damit so eine Wahrheit rauskommt. Das ist natürlich jüdische Tradition. Das ist auch alteuropäische jüdische Tradition. Es ist aber auch gleichzeitig schwarze Tradition, eine musikalische und eben Außenseiter, Underdog, Sklavenwitz. Ohne noch Sklaven zu sein und überhaupt nicht aus der Sklavenposition heraus agiert, sondern aus der selbstbewussten, ha, hier bin ich und ich erlaube mir das jetzt einfach mal.
Es gibt im Anhang eine Kurzversion der Theseus-Sage, damit man sich wieder erinnern kann. Ich wollte Sie fragen, die Figuren, die auftauchen, sind ja auch nach dieser Sage besetzt. Wer ist denn der Minotaurus?
Ich weiß es nicht mehr auswendig, sondern
ich glaube, es war die Jungdogge.
Ja, genau. Dieser Hund ist ja auch wieder so eine schöne Geschichte. Aber das würde jetzt viel zu lange führen.
Sie hat sich ja in vielen Details auch an diese Sage gehalten. Ja. Also Oreo hat zum Beispiel griechische Sandalen, trägt diese griechischen Sandalen.
Ja, ja.
Und sie trägt zum Schluss dann ein schwarzes Stirnband, das so heißt es, wie ein Segel hinter ihr herflattert. Und das
Theseus
geht auf das Ende der Sage zurück. Ne? Er kommt zurück.
Theseus soll ja je nach Segel, also soll schon mal auf weite Sicht signalisieren, ist es alles gut gegangen, was er gemacht hat oder nicht. Also weißes Segel oder schwarzes Segel. Ja, dann hat sie leider das falsche Segel. Und Theseus eben auch.
Ja, er hat vergessen, die weißen Segel zu setzen und sein Vater stürzt sich aus Gram
Bums.
Ins Meer.
Ja.
Sie begegnet diese Oreo ja ganz kuriosen Leuten auf ihrer Reise. Den einen Zuhälter haben Sie schon erwähnt, dem sie übrigens den Hintern versohlt. Dann gibt es einen schwulen Reisehenker.
Ja, der ist gut, ne?
Ja, der feuert Manager anonym.
Ja.
Und es gibt ein Zwergenelternpaar, dessen normalwüchsiger Sohn sich ihrer schämt. Ist es so, dass jede Figur die Heldin sozusagen vor eine Prüfung stellt? Oder was haben die für Funktionen, diese skurrilen Figuren?
Das ist ja die Vorlage. Also dieser Held Theseus muss Prüfungen bestehen, Abenteuer bestehen. Das ist die Parallele. Aber also sie wächst jetzt nicht unbedingt daran. Die ist eigentlich immer schon toll. Die geht schon toll los, die Kleine.
Also es ist keine Coming-of-Age-Geschichte?
Nee, ich würde das nicht so nennen. Also es ist eher ein Schelmenroman.
Aber es ist an das klassische Motiv der Heldenreise angelehnt, das kann man schon sagen.
Ja.
Vielleicht nochmal zu dem Motto dieser Heldin, Oreo. Sie ist, wie Sie sagen, eigentlich schon zu Beginn toll und sie ist vor allen Dingen tapfer und sie ist unglaublich stark. Und ihr Motto ist, niemand reizt mich ungestraft. Also sie verprügelt die Männer, es hat wirklich unheimliche Kräfte und sie hat für sich den Kampfsport Witz entwickelt. Was verbirgt sich dahinter?
Was sehr witzig ist.
Wollen Sie es uns vorlesen?
Ja, gerne.
Ja.
Ihr Lebensmotto hat sie übrigens auf Lateinisch. Ne? Nemo me impune lacessit.
Niemand reizt mich ungestraft.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Also Latein kann sie auch.
Ne? Ja, sie ist sehr gebildet.
Absolut.
Dank skurriler Hauslehrer übrigens. Sie ist ja nicht in die Schule gegangen.
Nee, sie hat Hauslehrer, weil das kann die Familie sich leisten, dank Luises Lotto gewinnen und dem, was Helen so nach Hause schickt. Das geht schon irgendwie. Ja, Witz heißt ihre Selbstverteidigung, tatsächlich. Ich lese mal vor, wie die zustande kamen. Das ist nämlich ein bedeutsamer Brief. Also Helen schreibt Briefe nach Hause an die Kinder, wenn sie tingelt. Und ein bedeutsamer Brief ist eben dieser hier. Er sollte nachhaltige Folgen für Oreos Denken haben. Der Brief enthielt die übliche Dosis Nebensachen, in diesem Fall über weiße Zahnärzte. Aber die Abschweiferei führte strikt logisch zum Hauptthema von Helens Brief. Die Unterdrückung der Frau. Darüber denke ich schon lange nach und ich weiß jetzt, glaube ich, die Antwort. Ich habe bei meiner Theorie alle Aspekte zu berücksichtigen versucht. Soziologische, mythologische, religiöse, philosophische, muskuläre, ökonomische, kulturelle, musikalische, physische, ethische, intellektuelle, metaphysische, anthropologische, gynäkologische, historische, hormonelle, ökologische, rechtliche, gesetzliche, moralische, ethnische, staatspolitische, linguistische, psychologische, schizophrene, glottale, rassische, poetische, zahnärztliche, das war die logische Verknüpfung, künstlerische, militärische, und urinale, von prähistorischen bis in die heutigen Zeiten. Und es ist mir gelungen, sie alle in einer einzigen zwingenden Formel zu synthetisieren. Männer können Frauen zu Klump prügeln. Im Folgenden legte Helen dar, was ihre Formel für die These vom sogenannten schwarzen Matriarchat bedeutete. Sie war ein Totalverriss. Zu einem späteren Zeitpunkt hätte sie vielleicht noch ergänzt, niemand ist ein derart chauvinistisches Macho-Schwein wie ein schwarzes chauvinistisches Macho-Schwein. Für diesen Brief begnügte sie sich mit dem Verweis auf ihre Mutter, Louise, die sich ihrem Vater noch immer fügte, trotz dessen Bewegungsunfähigkeit, sicherheitshalber, für den Fall, dass die sich je wieder geben könnte. Der kriegt keinen Grund, nicht mir einen Kiefer zu brechen. Oreo war so beeindruckt von Helens Brief, dass sie zweierlei tat. Sie suchte sich ein Motto aus und sie entwickelte eine Methode zur Selbstverteidigung. Das Motto lautete Nemo me impune lacessit. Niemand reizt mich ungestraft. Oder in ihren Worten, mir sagt kein Nigger nicht, was ich zu tun und zu lassen hab. Der kriegt von mir so ein Klopp in die Kischkes. Bei Stress verfiel sie immer in die Rhetorik ihrer hellhäutigen, schwarzen Großmutter und ihres dunkelhäutigen, weißen Großvaters gleichzeitig. Ihre Selbstverteidigungsmethode nannte sie den Weg des interstitiell treffsicheren Zorns, kurz Witz. Grundlage von Witz war die fernöstliche Vorliebe für Treffer in weiche, verletzliche Körperzwischenräume. Beziehungsweise au fond für die Schaffung derselben an Stellen, an denen vorher gar keine Zwischenräume, eben interstitiale, gewesen waren, sondern zum Beispiel eine Sekunde vorher noch unverschrammt glatte Haut und ungebrochen stabile Knochen. Zu diesem Behuf konzipierte sie eine Reihe von Moves, die andere Selbstverteidigungstechniken, Jiu-Jitsu, Karate, Kung-Fu, Savate, Judo, Aikido, Mikado, Kikuyu, Kendo, Hondo und Schlong, obsolet machten, indem sie deren effektivste Teile integrierten und verfeinerten. Angesichts solcher Hammer-Moves, oder wie Oreo sie nannte, Bumse, wie Kopfzang, Schuhkick, Augpik, Kopfkrach, Augfaust, Ellbruch, Kopf, Bums, Fuß, Tritt, Schwitz, Kast, Bauch, Bums, Nackbruch, Eibruch, Armzang, Arsch, Tritt. Schnurrten Masse wie Muskulatur des Gegners zum rein akademischen Problem zusammen. Ob groß oder klein, fett oder dünn, gut gebaut oder rachitisch, im Zustand höchster mentaler Konzentration konnte Oreo es locker mit dreimal größeren und schwereren Gegnern aufnehmen und denen in den materialen Hintern treten.
Vielen Dank, Pieke Biermann. Das war ein Auszug aus Oreo von Fran Ross. Und diesen Roman hat Pieke Biermann übersetzt und hat dafür den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung bekommen. Und wir wissen jetzt, wie sich Oreo verteidigt und woher sie ihre Kräfte nimmt, um Männer reihenweise tatsächlich zu verprügeln. Das klingt ja nach einer schwierigen Übersetzung, muss ich sagen. Da kommen ja Worte vor, auch erfundene Worte.
Ja.
Wie sind Sie da rangegangen?
Mit Spaß. Es klingt blöd, aber es ist wirklich so. Ich hatte einen unglaublichen Spaß an dieser Übersetzung und ich habe die deswegen auch so relativ schnell fertig gekriegt, weil ich so gierig darauf war, weiterzumachen. Also nicht nur die erste Rohfassung durchzukriegen und zu gucken, was da alles drinsteckt, auch an Löchern, die ich noch füllen muss, sondern auch die zweite und die dritte Polierfassung und so weiter. Und immer wieder, das sind wunderbare Herausforderungen, Wortspielereien.
Ja, auch Fantasieworte.
Ja.
Wie sind Sie mit denen umgegangen?
Die habe ich erfunden.
Okay.
Einfach so.
Also sowas wie Steckerino oder rühreiernde Unterschrift, großartig. Oder auch Worte wie, das ist tatsächlich ein Wort, hoffentlich kommt jemand Nettes zum Plaudern bis New York.
Ja, das ist Vorbild, also das ist eigentlich nachgebildet. Mhm. Das steht da genauso im Englischen auch drin und die gibt ja auch einfach eine wunderbare Vorlage, ne?
Nun ist es natürlich bei einer Übersetzung zum einen mal schwierig, die Worte, in dem Fall vielleicht sogar besonders die Worte zu finden, die richtigen Worte, aber auch sich in die Erzählstimme einzufühlen. Das ist ja auch ganz wichtig. Und in die Figur, wie ist Ihnen das gelungen? Wie leicht oder schwierig war das?
Das war ganz leicht. Ich weiß aber, ich kann überhaupt nicht sagen, wie ich das mache. Ich weiß nur nach zig Jahren Übersetzen und Reden mit anderen Übersetzern auch, also wie die vorgehen oder wenn man sich so austauscht. Ich habe offensichtlich automatisch meine eigene Methode, nämlich ich verwandle mich an. Das geht relativ unkontrolliert. Ich kann nicht anders übersetzen als durch Anverwandeln. Also ich muss rauskriegen, und das ist in diesem Buch eben nach 2-3 Seiten so gewesen, wie tickt diese, wie ist die atmosphärisch, wie schreibt die, wie klingt das, wie ist das? Das ist was viel zu Ungreifbares, als dass man es so zusammenfassen könnte in einer Methode. Es ist keine Methode, es ist einfach jeden Tag wieder neu Mimetik, Mimesis.
Ja, man muss das Buch praktisch mit den Mitteln der anderen Sprache nochmal neu schreiben, oder? Kann man das so sagen?
Ja, natürlich. Übersetzen ist immer ein Transportieren in eine ganz andere Sprache, die an vielen Stellen aber ganz erstaunlich ähnlich ist und an anderen aber überhaupt nicht so funktioniert wie die eine. Und dann muss man gucken, was geht da an der Stelle. Und man muss natürlich, also vor allen Dingen muss man, glaube ich, Spaß an seiner eigenen Sprache haben.
Also das Buch ist ja schon fast ein halbes Jahrhundert alt. Mussten Sie da auch etwas praktisch der heutigen Sprache anpassen oder war das gar nicht nötig?
Nee, das war überhaupt nicht nötig. Das war überhaupt nicht nötig, weil ich glaube, ganz viel von dem, was man so als American Culture oder Black American Culture nennen könnte, Das ist in der Zeit aus Amerika zu uns rübergekommen und hat sich inzwischen auch sogar als Fremdwörter zum großen Teil erhalten. Also da wird manches viel einfacher. Da kann man vieles übernehmen, was einfach heutzutage bekannt ist, was man voraussetzen kann. Und die ganze Atmosphäre, also die Musikalität, die Thematik, die ist heutig. Die ist vielleicht sogar erst richtig heutig erfahrbar. Also
Sie haben gesagt, dass dieses Buch sehr witzig ist. Wir haben ja auch einen Eindruck davon bekommen. Aber sie zeigt ja auch, wie diese Sprache, die sie benutzt, Rassismus und Sexismus transportiert. Ja. Wie ging das so ins Deutsche zu übertragen?
Ganz leicht. Der Sexismus und Rassismus auf Englisch und Deutsch unterscheidet sich leider überhaupt gar nicht. Oder ist vielleicht auch gut so. Abgesehen von der Tatsache, dass für deutschsprachige Menschen Rassismus immer noch nicht so richtig ganz mit Schwarz, also anti-Schwarz, identifiziert wird. Hierzulande denkt man dann eher an türkischen, arabischen Migrationshintergrund oder so. Also die Geschichte des Rassismus in den Vereinigten Staaten, also der schwarz-weißen Rassismus, ist schon eine sehr andere als die in Europa. Aber die Methode, die Struktur, das ist leider identisch.
Das Buch ist zu einer Zeit entstanden, da spielte die Civil Rights Bewegung eine große Rolle, das Black Power Movement. Inwieweit kommt das hier auch in dem Buch vor?
Ich fürchte, das ist einer der Gründe, weswegen dieses Buch untergegurgelt ist. Also Anfang der 70er Jahre spätestens gab es diese Radical Black Culture, die bedeutet, auf Reinheit der Rasse zu setzen, um es ganz, ganz scharf auszudrücken. Alex Haley ist dann 1976 mit dem Buch eigentlich so die klassische Figur dafür. Toni Morrison eigentlich auch. Also Slaves Narratives, die immer eher die Opferposition betonen, was verdammt nochmal auch wichtig und richtig war. Also make no mistake. Aber gleichzeitig zu koppeln eben mit richtig schwarz, real black, rassische Reinheit, böse gesagt. Und das geht Fran Ross mit einer Schärfe und mit einem bösen Blick an. Das ist kein Wunder, dass die schwarze Kultur das Buch damals nicht haben wollte.
Es ist ja auch sehr satirisch. Das ist sicherlich auch ganz ungewöhnlich, dann noch für eine Autorin.
Natürlich, absolut. Also die verkackeiert alles, auch an schwarzem Kitsch sozusagen, an jüdischem auch.
Also so wie Sie das alles beschreiben, habe ich den Eindruck, wir hatten vorhin das Wort Chuzpe.
Ja.
Die Heldin hat eine Menge Chuzpe, die Autorin auch. Und Sie hatten das auch, um diese Übersetzung anzugehen.
Ich liebe Chuzpe. Das ist ein Überlebensprinzip. Chuzpe und Lachen.
Wie aktuell ist das Buch heute?
Ist wahrscheinlich heute noch viel aktueller als damals. Es ist hochgradig aktuell und ich bin furchtbar gespannt, was da draus wird im europäischen oder deutschsprachigen Raum, weil wir haben ja hier gerade auch so ein bisschen dieses Identitäts Kitschige, ich würde es wirklich so nennen, man kommt nicht weiter, wenn man immer kleiner dividiert. Ne? Also hier ist aber meine Betroffenheit und hier ist meine, genau für diese ganze Thematik und die ganze Dramatik auch dieser Diskurse, ob das nun Race Studies, Gender Studies oder sonst was ist, ist dieses Buch das wahre Rezept.
Es gibt ja im Moment auch viele autofiktionale Bücher und ich finde, da ist Ihr Buch eine wunderbare Antwort. Schon eines der vorangestellten Motti heißt Oreo, ce n'est pas moi. Also Oreo, das bin ich nicht. Mhm. Also im Grunde zertrümmert sie die vermeintliche Authentizität damit auch schon lustvoll vorweg.
Ja.
Ist es ein Buch, das jetzt vielleicht sogar in diese Krisensituation gut passt?
Ich würde sagen, ja. Lesen, Leute, lesen.
Was bedeutet diese Krise jetzt für Sie persönlich? Das Buch kann ja sozusagen durch Lesungen jetzt nicht in die Welt kommen.
Nee. Der Verlag plant jetzt auch gerade so kleine Videoschnipsel oder sowas. Das wird wohl in der nächsten Woche irgendwie kommen. Da werde ich natürlich auch mitlesen. Ich weiß es nicht. Radio ist wichtig. Radio ist ganz wichtig in diesen Zeiten. Da kann man ja eine Menge transportieren und anregen. Und ansonsten wirklich lachen, lachen, lachen. Jede Chance nutzen, um zu lachen, weil das macht das Übel kleiner und schrumpft es auf Menschengröße. Und dann kann man damit umgehen. Und ansonsten Kurve flach halten, gesund bleiben und lachen.
Bieke Biehmann wurde für ihre Übersetzung des Romans Oreo von Fran Ross mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und ich habe nach unserem Gespräch den Eindruck, das war nicht nur ein besonders schwieriges Buch, sondern eines, das Ihnen auch sehr, sehr viel Freude gemacht hat.
Aber hallo, absolut.
Vielen Dank, Bieke Biehmann. Das Buch ist bei dtv erschienen mit einem Nachwort des Lyrikers und Essayisten Max Czollek.